Platz nehmen, wie reell. Die Zeit vergeht, die Zeit flieht dahin und wir müssen jeden Augenblick auskaufen, auch für unser persönliches Leben. Man wird älter, schwächer, kränker, müder, die Sonne geht unter. So, mein Thema heute ist, was ist echtes Christentum? Gibt es sowas? Echtes Christentum. Wir kennen ja Religion, wir kennen Kirche, wir kennen bestimmte Riten und Praktiken. Aber was ist echtes Christentum? Nur in die Kirche gehen, irgendeine Kultur, eine Religion, eine Organisation, eine Institution, katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirche, was weiß ich, welche Gruppe, Sekte oder was auch immer ist, was ist Christentum? So, ich möchte darüber sprechen, aber zuerst lade ich euch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Am Freitag geht es um ganzheitliche Heilung. Gott will uns nicht nur an der Seele heilen, nur die Sünden vergeben. Er will, dass wir auch schon hier im Leben etwas davon haben. Er will Seele, Geist und Leib heilen. Das ist auch, wenn du eine gesunde, positive Lebenseinstellung hast, bist auch im Leben gut beraten. So, darüber werde ich am Freitag sprechen. Und am Samstag wird das Thema sein, die Bedeutung unserer Erlösung. Was habe ich, wenn ich an Gott glaube? Was kann ich mir dafür kaufen? Weißt du, ich bin so ein praktischer Mensch. Ich möchte was von meinem Glauben haben, von meinem Einsatz haben. Und ich würde mein Geld nicht irgendwie in welche Luftblasen investieren, sondern in Dinge, die was bringen. Und am Sonntag, Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben und für dich. Das werden so die Themen sein, die hier als nächstes abgehandelt werden. So, ich lade dich ganz herzlich ein. Was ist echtes Christentum? Und Christentum ist für mich das eine, Jesus. Nicht Religion, nicht irgendwelche Weltanschauungen oder irgendwelche Philosophie oder irgendeine Lehre, sondern Jesus. In meiner Bibel lese ich in der Apostelgeschichte, da heißt es, die Jünger Jesu, die mit Jesus lebten, die sich ja, von Jesus sprachen, die wurden in Antiochien Christen genannt. So, Martin Luther sagt, Christus in Kleinformat waren sie, also die Jünger Jesu. Und das, genau das ist Christentum, Christ, ein Jünger Jesu in Kleinformat. Du bist nicht vollkommen, aber du bist auf dem Weg der Vollkommenheit und bemühst dich, so zu sein, wie Jesus war. Eine Kopie von Jesus, das ist mehr als nur Kirche, mehr als nur irgendwelches Gebäude, mehr als irgendeine Seligkeit oder ein Gefühl, das ist Leben mit Gott, Leben ausleben, das so wie wir in den Evangelien haben. Jesus ist etwas Großartiges. Die ersten Christen, die waren die ersten Sozialisten, wenn ich so sagen dürfte, die hatten alles gemeinsam, die Gütergemeinschaft, die haben da einander gedient, waren füreinander da, obwohl Jesus nicht mehr da war, aber sie wussten ganz genau, was man zu tun hat. So, ich werde der Frage nach dem echten Christentum nachgehen, versuchen selber herauszufinden, denn ich bin im Atheismus selber groß geworden und ich weiß die großen Fragen, was das alles so bringt und was hat man vom Christentum, Religion ist Opium fürs Volk, eigentlich das habe ich gelernt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich hier nach Westdeutschland kam, aus der Sowjetunion, da muss doch etwas geben. Menschen sind religiös überall, irgendwas muss an der ganzen Geschichte dran sein, was ist die Wahrheit? Und ich will die Wahrheit wissen und die Wahrheit herausfinden für mein persönliches Leben. Und das, was ich herausgefunden habe im Laufe der Jahre, so das möchte ich euch versuchen weiterzugeben. Jeder Mensch von uns trägt das Monogramm Gottes in sich. Keiner kann sagen, ich will Gott nicht haben, lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen, da gibt es keine Atheisten und da gibt es keine Heiden, da fangen sie alle zu irgendwem, zu irgendetwas zu beten oder zumindest an ihr Leben festzuhalten. Jedes Mensch ist auf der Suche nach Gott und es gibt so viele Formen der Religion. Das ist also dieses Monogramm, das wir so in uns tragen. Egal wo, egal aus welcher Kultur wir kommen, egal wo wir leben, wo wir aufgewachsen sind. Doch was ist die Wahrheit? Wer hat hier recht? Haben die Juden recht? Haben die Moslems recht? Also als ich Christ wurde, bevor ich mich mit Christentum beschäftigt habe, habe ich mich zuerst mal mit Buddhismus und Hinduismus beschäftigt. Ich habe gedacht, diese Religionen sind viel älter als das Christentum. Dann will ich mal sehen, vielleicht haben die doch mehr Recht. Aber alle beschäftigen sich mit ein paar Fragen, die wir hier behandeln werden und wollen. So, was ist die Wahrheit? Wer hat die Wahrheit? Viele Religionen, habe ich herausgefunden, haben vieles gemeinsam. Das ist Religionswissenschaft zuerst einmal. Ein Stück weit. Die meisten haben Ethik, also Moral, wie man sich benimmt, wie man sich anderen gegenüber verhält, das ist Religion. So ist ein Weisheitssystem, die Lehre über, jeder denkt irgendwie, und wie geht es mit dem Tod und nach dem Tod weiter, wenn ich nicht mehr da bin. So, andere benutzen Religion als System, um das Volk zusammenzuhalten, zu organisieren, dass Gerechtigkeit, wenigstens etwas Gerechtigkeit auf dieser Welt ist, das sind so diese Trends und die Frage um Gott und Gottheit. Welcher Gott ist die Wahrheit? Und der echte Gott, welcher existiert denn? Jeder hat irgendwo einen Glauben. Lass uns mal das so sehen. Paulus ist in Athen und schaut sich die ganzen Götzen an, als er dort durchpilgert auf diesen Aeropark. Dann geht er und schaut sich an und sagt, Leute, ich habe hier einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Die Griechen waren selbst nicht so sicher. Vielleicht haben wir einen Gott, eine Gottheit vergessen, einen Gott übersehen. Und jetzt, wir opfern hier auf dem Altar dem unbekannten Gott. Und Nietzsche fragt auch nach diesem unbekannten Gott. Schon als Junge, bevor er ein Gottesleugner wurde im gewissen Sinne, obwohl ich da sehr groß bezweifle, ob er das bis zum Schluss war, du Unbekannter, ich suche dich. Und wir suchen alle diesen unbekannten Gott. Was ist er? Der Mensch ist religiös, hat ein religiöses Bedürfnis. Der Mensch ist ein religiöses Wesen grundsätzlich. Er braucht ein höheres Wesen. Er braucht eine Autorität, die er zur Verantwortung ziehen kann. Du bist schuld daran oder an der er sich orientieren kann. Gott, jeder Mensch braucht etwas, wo er sich anlehnen kann, wenn er traurig ist, sein Herz ausschütten kann, sagen kann, oh Gott, oder wenn es schlecht geht, alle Völker, auch die Heiden, die überhaupt nichts von Gott wussten, in diesem Sinne, was wir hier als Christen und hier, ja, alle, die eine Religion von Richtung Babylon haben, wir haben, alle Menschen haben irgendwo, wenn sie gemerkt haben, die Inkas, die Mayas, die Indianer, alle irgendwie, sie haben sich gesehnt, wenn irgendwas war, wir müssen die Gottheiten günstig stimmen. So sind diese Tendenzen. Der Mensch selbst, lass mich vom Menschen selbst ausgehen, der Mensch ist, hat eine göttliche Bestimmung. Er ist anders wie die Tiere, obwohl er auch ein Säugetier ist. Aber der Mensch hat etwas, ein Odem in sich. Er hat eine Persönlichkeit, ein Ich. Einem Hund wird nicht einfallen, dass er mir 5 Euro klaut und zum Metzger geht und sich eine Wurst kauft. Diese Kombinationen. Aber wir Menschen haben eine Psyche, eine Seele. Wir können darüber uns Gedanken machen. Und dann hat der Mensch ein Bedürfnis um Gemeinschaft. Er ist ein soziales Wesen. Das kann ich auch in der Natur finden. Aber durch den Sündenfall hat der Mensch so viel zerstört in seinem Leben. Und durch die ganze Entwicklung dann als Mensch geriet in inneren Gefangenschaft. So sein Inneres wurde entfremdet von sich selbst. So er redet nur von äußeren Dingen, aber dann das Innere wurde sehr stark vernachlässigt. Und deshalb dieses Unterbewusste. Wir haben das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Und der Mensch in seinem Unterbewusstsein denkt immer wieder, da muss doch irgendjemand geben. Selbst wenn der Gott auf dem Dach ist, ist ein höheres Wesen. Aber das ist er nicht. Aber der Mensch ist religiös von Haus an her, hat ein Gewissen. Er versucht zu unterscheiden Gut und Böse, was man darf und nicht darf. Aber das Gewissen sagt noch gar nichts. Weißt du, die Kannibalen, für die einen Menschen zu verzehren, das ist in ihrer Kultur drin, um Kraft zu bekommen und dergleichen. Für uns ist es Todsünde. Im Leben eines Menschen tauchen sehr viele Fragen auf, wenn es um den Tod geht und das Ende, und wir werden alle älter. Ob wir wollen oder nicht, wir können noch so viele Pillen schlucken, noch die besten Ärzte haben, wir können alles haben. Es wird nicht so gehen wie immer gegangen ist. Wir sind in einer Entwicklung. Und das ist die Frage des Menschen. Und er fragt nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Und früher oder später merkt er, da ist eine Leere da. Was nützt mein Studium? Was nützt mir meine Arbeit? Was nützt mir, dass ich hamstere und alles zusammenhalte und was aufbaue? Und was ist dann, wenn ich von dieser Erde gehe? Kriegen meine Erben die Sache? Und dann streiten sich womöglich und sind noch unglücklich dann von dem, was ich zurückgelassen habe. Der Mensch sucht inneren Frieden, innere Harmonie und Lebenserfüllung. Das sind diese Bedürfnisse des Menschen, diese Grundbedürfnisse, diese Urbedürfnisse. Er will in seinem Leben Ordnung bringen, schaffen, weil er merkt, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Mit meiner Umgebung, mit meiner Welt. Und niemand möchte irgendwie schuldig bleiben. Wenn Menschen sterben, und vor allem im späteren Leben und ein bisschen älter sind, dann sagen sie oft, er ist mit sich und der Welt ins Reine gekommen. Der Mensch will, ist bemüht, mit sich und der Welt ins Reine kommen. Und das heißt, er hat die Antwort gefunden. Und das ist dieses Bestreben, das ist die Sehnsucht, die Bedürfnisse, und die schlagen sich in den Religionen nieder. Unsere Religion wird allgemein so als die Erscheinung unserer Beziehung untereinander in der Kirche, dass ich meinen Nachbar sehe, wir sind auf dem gleichen Weg, wir gehören zu der gleichen Gruppe, wir sind die gleiche Clique. Und das nennt man dann Religion. Man betet zu einem Gott, den wir irgendwo uns kreiert haben, egal wie der heißt. Zuerst einmal, ich lasse es alles mal offen. Der Mensch hat übernatürliche Erfahrungen und Erlebnisse, das macht er auch. Und dann fragt sich, warum passiert mir das? Schicksal zum Beispiel. Oder Leid, wie werde ich mit meinem Leid fertig? Und dann versucht man in der Religion eine Antwort zu finden. Religion schlägt sich nieder, dann in verschiedene Rituale. Man bringt Opfer. Oder man drückt seinen Glauben irgendwie aus. Durch die Religion versucht der Mensch in eigener Anstrengung Gott zu finden. Und zwar alle Religionen. Ob das die alten Germanen waren, die Indianer, die Ureinwohner Amerikas oder Südamerikas. Man sucht mit den Göttern Kontakt zu bekommen mit der außerirdischen Welt, weil jeder spürt irgendwo, wir haben irgendwo die gleiche Wurzel, wir kommen aus dem gleichen Holz, sind wir geschnitzt. Und man sucht die Verbindung mit irgendeiner Gottheit zu bekommen. Zuerst mal das Umfeld, Religion und dann ist Christentum wirklich das Wahre. Und du darfst ruhig kritisch sein. Und ich wünsche, dass Menschen, die bevor sie zum Glauben kommen, sehr kritisch sind. Je kritischer sie sind, desto und je mehr sie zweifeln und bezweifeln, desto besser können sie nachher glauben und Gott vertrauen. Der Mensch will vor seinem Gott bestehen, seine Lebensziele erreichen und er versucht, aus eigenen Werken gerecht zu werden. Ich habe doch alles richtig gemacht, mein Gewissen befriedigt. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe nichts Böses getan und wenn ich was Böses getan habe, habe ich es wieder gut gemacht, so wie meine Religion mir es vorschreibt, wieder gut zu machen. Ich habe es bekannt, habe gelitten, bin eingesperrt worden, bin geschlagen worden. Deshalb, weißt du, für Kinder ist es manchmal sehr gut. Ich sage nicht, dass wir das tun müssen. Aber weißt du, für mich war das ganz persönlich. Also wenn ich etwas eingebrockt habe zu Hause, ich weiß noch, ich habe einmal eine Fensterscheibe ausgeschlagen und dann, meine Mutter ist mit mir nicht fertig geworden, warte bis Fadi nach Hause kommt. Und dann wusste ich, da gab es Streicheleinheiten. Aber ich war dann so froh, jetzt ist es abgebüßt, die Rechnung ist bezahlt. Nur als Beispiel, wir versuchen unsere Schuld irgendwie loszuwerden durchs Büßen. So aus biblischer Sicht ist jede Religion, wie auch immer, nur eine Grundvorstellung von den Gottheiten. Ich komme mit Gott ins Klare. Wir kriegen ein schönes Wetter, wenn ich bestimmte Opfer Gott bringe. Früher hat man Jungfrauen geopfert irgendwo in den heidnischen Kulturen, dann andere haben Tieropfer gebracht. So nur der Mensch unternimmt alles, um vor seinem Gott zu bestehen. In der Religion gibt es dann nachher noch Dämonen, Teufel und so weiter. Der Mensch versucht nicht nur mit Gott in Kontakt zu kommen, sondern mit der außerirdischen Welt. So, ich will darüber nicht groß eingehen, aber er strengt sich an durch Verzicht, durch Askese. Er versucht, den Gottheiten näher zu kommen und sich abzuklären, innerlich von all dem Negativen und Bösen. Man hilft Armen, man nimmt die Flüchtlinge auf jetzt im Augenblick, das ist der neue Trend. Verstehst, man will ja sein schlechtes Gewissen zu befriedigen. Oder Weihnachten, jetzt kommt Weihnachten bald, verstehst, da gibt man eine Spende irgendwo hin. Man will sein schlechtes Gewissen beruhigen. Religion hat so viel Niederschlag irgendwo. Aber es ist immer ein Selbstversuch, einfach sich selbst erlösen. Aber das geht nicht. Du kannst dich an deinen Schnürsenkel dich nicht selber hochheben, so gut es willst, oder an deinem Haarschopf. Zu die Selbsterlösung. Im Römer Kapitel 3, Vers 9, und diese Verse lese ich, da schreibt der Apostel Paulus an die Römer. Er macht deutlich, dass der Mensch aus eigener Anstrengung nicht gerecht werden kann. Er kann sich bemühen und sich abstrampeln, so viel er will. Und dann sagt er hier, weiter, ich habe euch eindeutig klargestellt, dass der Mensch aus dem jüdischen Volk genauso wie aus den Nationen und Heiden und den Völkern und so weiter, sie sind alle von Geburt aus in der Gewalt der Sünde, Satans. So, er muss tun. Man fragt sich manchmal, warum sogar die kleinen Kinder solche Fluchworte haben, böse sind und dergleichen. Das Böse steckt von Jugend an im Herzen der Menschen. Weiter schreibt Paulus, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle ausnahmslos. Das ist so ein Schlag ins Gesicht. Alle Menschen sind verdorben, ausnahmslos. Ausnahmslos. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Du kannst ihn nicht zivilisieren. Du kannst ihn dressieren, anständig zu sein. So, alle Menschen sind Sklaven der Sünde, sie sind im Lazarett aufgewachsen, in der Leprastation oder im Ghetto, wo auch immer. Sie sind Opfer Satans. Satan ist der Geiselnehmer von der Menschheit. Wir sind unter einem Fluch verdammt, von Gott getrennt, unter der Macht des Bösen. Wir sind das, deshalb das, diese Macht des Bösen, die ist da, du kannst nicht abschütteln. Paulus schreibt im Römer Kapitel 7, ich, elender Mensch, ich möchte das Gute tun, mache ich ständig das Verkehrte. Ich bin bemüht, streng mich an. Aus eigener Kraft kommen wir nicht aus diesem schrecklichen Zustand raus und deshalb kommen zu dem Heiland, haben wir gesungen. Weil wir selber kommen nicht von uns raus. Deshalb das Christentum. Ist Christentum das Wahre? Versucht mal die ganzen Religionsstifter und Gründer anzuschauen. Buddha, Mohammed, Konfuzius, wen auch immer ist, anschaust. Die Lehren, die bringen Lehren, wie du gut werden kannst. Und bei Jesus ist etwas ganz anderes. Er hat sein Leben gegeben für die Menschen, sich selbst geopfert, sich selbst hingegeben. Er hat nicht gelehrt, sondern er hat vorgelebt. Und sagt, ich bringe mich selbst als Opfer. Und er ist der Ausweg aus dem ganzen Dilemma. Der Weg zu Gott ist nicht über eine Lehre. Du kannst so christlich sein, so religiös sein, so viel meditieren. Du kannst 75 Mal am Tag sagen, Allah ist groß. Aber das wird dich nicht retten. Der Weg zu Gott geht über Jesus. Er hat sein Leben gegeben, er hat seine Hände ausgestreckt am Kreuz von Golgatha, das ist der Schlüssel, das Opfer Jesu, das Handeln Gottes durch Jesus Christus und dann die Nachfolge Jesu. Dann kommt der Mensch auf den Gedanken, was ist der Sinn meines Lebens? Einfach alles loslassen, alles aufgeben, vergeben, wieder gut machen, so gut wie möglich. Und dann die persönliche Hingabe an Gott. Jesus hat uns vorgelebt. Nicht nur vorgepredigt, sondern vorgelebt. Gewiss andere Religionsstifter haben das auch gemacht. Aber lies mal, studier mal von Mohammed, studier mal Konfuzius. Und zwischen Religionen und Gottes Handeln ist ein grundlegender Unterschied. In allen Religionen versucht der Mensch von sich aus Gott zu erreichen. Im Christentum, ich meine, dem Leben Jesu in den Evangelien, kommt Gott auf uns zu. Er sucht uns, er besucht uns. Das Kind in Bethlehem, er geht den Menschen nach, er geht den Kranken nach, er geht den Besessenen nach, er geht den Aussätzigen nach, den Ausgestoßenen, den leidenden Menschen. Er kommt runter, nicht kommt her zu mir, sondern er kommt zu uns, der Erlöser. Hier wendet sich Jesus und Gott zu uns. Gott hat alle Religionen als Götzendienst bezeichnet, weil der Mensch von sich aus erlösen möchte, sich selbst alles abschütteln möchte. Und er hat den einzigen Retter autorisiert, Jesus Christus. In allen Religionen versucht der Mensch durch seine Handlungen sich zu erlösen. Irgendetwas. Ich gebe eine gute Spende, dann kann ich meine Seele freikaufen. Wie war es da im Mittelalter? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Jesus hat am Kreuz eine völlige Erlösung vollbracht. Er starb für die Sünde als Opfer, als Stellvertreter. Und das so, dass wir nicht diesen Tod erleiden müssen. Denn eigentlich müsste jeder von uns dort einmal am Kreuz hängen. Ich muss nur eines jetzt nicht etwas tun, sondern ich muss ja zu Christus kommen und sagen, Jesus, ich akzeptiere dein Opfer, das war okay. Maximilian Kolbe, der hat ein Leben gehabt, der hat als katholischer Priester, ist er im KZ, jeder Zehnte sollte dort erschossen werden. Und dann hat er sich, jeder Zehnte wird erschossen, ich möchte nicht Nummer 10 sein. Und Maximilian Kolbe, als dann die Abzählung kam, dann schob er sich vor einem Bauern aus Süddeutschland und sag du Nummer 9, ich bin Nummer 10 für dich. Und dann wurde er erschossen auch. Und als er dann, nur das letzte Wort, was sie die dort sich ausgetauscht haben, wenn du nach Hause kommst, dann sag du deinen Lieben, du hast Nummer 10, ich bin dein Stellvertreter. Und er wurde dann hingerichtet. Und genauso ist Jesus für uns Nummer 10 geworden. So, ich muss nicht mehr der Zehnte sein, der dann stirbt, sondern er ist der Herr meines Lebens. Der hat mein Leben geschenkt. Was ist echtes Christentum? Es gibt so viele Christen. 1,3 Milliarden. Sind das alles echte Christen? Frag dich selber. Ich möchte sagen, nein. Nicht alle, die sich irgendwie religiös ausgeben, sind Christen. Nicht alle, die Schneider heißen, müssen was von Schneiderei wissen. In aller Liebe. Was ist echtes Christentum? Albert Schweitzer, er hat dazu so launig bemerkt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in der Kirche geht und die Kirche besucht, irrt sich. Man wird auch nicht Auto, wenn man in der Garage steht. Das ist die Kirchgänger, Du kannst in der Kirche gehen, das ist schön. Es ist richtig, dass du in der Kirche gehst, aber du bist noch lange kein Christ, weil du in der Kirche gehst oder in deine Gemeinde gehst, was auch immer ist. Was sind die Merkmale eines wahren Christen? Muss ich getauft sein, um Christ zu sein? Oder konfirmiert? Das ist die große Frage. Was ist nötig, um Christ zu sein? Muss ich in eine Kirche Mitglied eingetragen sein? Ein Katholik, ein Baptist oder ein Evangelikaler? Wer legt das fest? Wer ist ein Christ? John Wesley, der Begründer der Methodisten in England im 17. Jahrhundert, hat mal einen Traum gehabt. Er hat geträumt, er ist im Himmel. Schöner Traum. Aber dann sucht er seine methodistischen Brüder. Er hat überall rumgeguckt, wo sind meine Methodisten? Dann sagt der Engel, wie bitte? Wen suchst du da? Meine Methodisten? Dann sagt er, hier gibt es keine Methodisten, hier gibt es nur Christen. Wiedergeborene, die an Jesus Christus glauben oder geglaubt haben, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Und er war so schockiert. Und dann hat er umdenken müssen, dass nicht alle, die irgendeinem Verein angehören, einer Kirche angehören, sind Christen, sondern die Christus im Herzen haben. Lass mich an diesem Gedanken weiterarbeiten. Wer legt fest, wer ist ein Christ? Du, der Pfarrer, der Papst, der Prediger, ein Bischof? Das kann doch nur Gott sein, der festlegt, ob du ein echter bist oder ein falscher 50er. Gott hat ganz andere Maßstäbe uns festgelegt. Man muss zu Gott kommen, aber du kommst zu Gott gar nicht, auch wenn du kommen willst. Du musst von Gott gezogen werden. Du musst von Gott bekehrt werden, steht in meiner Bibel. Du musst vom Heiligen Geist überzeugt werden. Wir können bezeugen und sagen, Jesus lebt und singen, du bist Herr und so weiter. Aber das muss der Heilige Geist dir überzeugen, dass er der Herr ist und dass wir verloren sind und dass wir Christus brauchen und dass nur Christus der einzige Weg ist. In Römer Kapitel 8, Vers 30 ist eine Bibelstelle. Da heißt es dann, welcher er vorher ausersehen hat. Gott hat schon auserwählt, wer zum ewigen Leben gehört und wer nicht. Wir sind schon bestimmt. Das ist ein großes Thema, die Vorherbestimmung. Weißt du, Gott hat Anfang und Ende, hat keinen Raum und keine Zeit, hat alles auf einmal gesehen und hat ganz genau gewusst, der wird und der wird es nicht. Der schafft es und der schafft es nicht. Natürlich ein anderes Thema ist, was ist mit denen, die nicht schaffen. So, welcher beruft, heißt es hier, dieser rechtfertigt er und welcher auch gerechtfertigt hat, die wird auch verherrlichen. Praktisch, deine Bekehrung ist ein Werk des lebendigen Gottes. Du kannst dich anstrengen, evangelisch, katholisch, pfingstlerisch zu sein oder was weiß ich, buddhistisch, hinduistisch, muslimisch, das schaffst du es nicht. Wir kommen durch Gott zum Glauben. In meiner Bibel heißt es von der Lydia in Philippi, der Herr tat ihr das Herz auf. Die muss dieses Aha-Erlebnis kommen. So ist es. Ich brauche Gott, ich schaffe es nicht. Als ich Christ, oder bevor ich Christ wurde, ich bin nicht ein Gauner gewesen, kein Verbrecher. Ich habe keine großen Sünden gemacht und mir war die Sünde egal. Aber ich habe keine Sünden gemacht. Aber eines hat in meinem Leben gefehlt. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich hatte Auto, ich hatte Mädchen, ich hatte Geld. Ich hatte alles, was ich wollte. Und dann habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ich wollte den Sinn des Lebens finden. Und das hat mich dann zu Jesus gebracht, gezogen. Ich habe den Sinn des Lebens gesucht. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und er hat mir plötzlich das Bedürfnis gegeben, suche eine Antwort. Vielleicht brauchst du Religion. Aber ich wusste ja, Religion ist Opium fürs Volk. Bitte lass mich in Ruhe von Religion. Ich bin öfters von Jehovas Zeugen oder Mormonen angesprochen worden oder bin diesen Leuten begegnet. Verstehst du, dann stehe ich in Frankfurt auf dem Bahnhof, dann stehen Leute, die Heiligen der letzten Tage, das sind die Mormonen. Aber das gibt's doch nicht, solche Leute, die existieren noch, die Heiligen der letzten Tage. Die war perplex. Und dann habe ich mit denen diskutiert. Und dann haben sie mir versucht, was einzureden. Weißt du, plötzlich merkst du, es reicht nicht aus. Und ich muss mich bekehren, aber ich bin doch kein Sünder, kein Verbrecher. Er muss sich dann in unserem Leben auch verherrlichen. Und er muss unser Leben dann zubereiten und vollenden. Er ist es, der alles macht. Er gibt das Wollen und das Vollbringen dann hinterher. Das ist Christentum. Da lebst du nicht von dir aus, sondern du wirst gelebt von einer größeren, höheren Macht, die über dir ist. Die wahre Kirche ist auch keine sichtbare Institution. Hier diese Gemeinde oder irgendeine Kirche, welcher Name, welcher Bau, spielt keine Rolle. Das ist das nicht, sondern Menschen, die Gott erwählt hat, die Gott gerufen hat, die Gott berufen hat und an denen Gott gearbeitet hat, die werden das Reich Gottes sehen. Und das Reich Gottes ist nicht äußerlich, steht in der Bibel, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wenn du schlafen gehst, nimmst du das Reich Gottes mit ins Bett. Wenn du in die Arbeit, ins Geschäft gehst, dann nimmst du das Reich Gottes mit zur Arbeit. Wenn du in der U-Bahn fährst, du nimmst das Reich Gottes in die U-Bahn mit. Überleg einmal, es ist in dir drin. In der Bibel, die Gemeinde, die wird als Ekklesia bezeichnet, die Herausgerufenen, Ekklesia, die Herausgerufenen. Und ich habe eines festgestellt, Gott wirkt außerhalb der ganzen Kirchenstrukturen. Christsein ist eine ausgelebte Sache, man lebt den Glauben aus. Das, was man, wovon man überzeugt worden ist, wie man gelehrt wurde von Gott, und zwar durch die Salbung. Christ heißt, oder Christus heißt der Gesalbte. Das heißt, du hast den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist leitet dich dann in alle Wahrheit. Und dann merkst du, der lebt das aus. Und dann sagt Jesus, gibt ganz klare Kennzeichen, was ist ein echter Gläubiger, ein Mensch, der Gottes Eigentum ist. Und Jesus sagt, einen Baum erkennst du an den Früchten. Einen Baum erkennst du an den Früchten. An der Art der Früchte. Ob es jetzt eine Birne, Zwetschge, Pflaume oder was es auch ist, verstehst du? An den Früchten. Und nicht nur an den Früchten, du erkennst einen Baum auch an der Reife der Früchte, die er nachher produziert. An der Qualität. An der Genießbarkeit der Früchte. Tannensapfen kannst du nicht genießen. Aber ein Apfel oder eine Birne, eine ausgereifte Frucht. So, viele Religiöse versuchen sich selbst zu erlösen durch Züchtigung, durch Askese, anständig sein. Das hältst du durch. Vielleicht ein Jahr, 10 Jahre, vielleicht fast ein ganzes Leben lang. Aber irgendwo geht dir der Gaul durch. Und irgendwo machst du doch einen Fehler. Und dann heißt es in der Bibel einmal, der Apostel Paulus sagt, was nützt es, du hältst das ganze Gesetz und an einem einzigen Fehler versagst du. Ganz anständig gelebt haben. Ich habe in Süddeutschland einen Bäcker gehabt, der hat seinen Laden aufgegeben. Und dann fragte mich, was soll ich da schreiben, aber an dem alten Bäckerschild. Und da hat er sich überlegt und da hat einen ganz tollen Spruch gefunden. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Aber das Ganze kannst du auch andersrum sehen. Verstehst du? Selig gelebt, bekehrt gewesen sein und dann doch nicht das Ziel erreicht zu haben. Man kann Opfer bringen, Übungen, religiöse Übungen praktizieren, aber das bringt nicht weit. Rituale einhalten, jeden Tag da 75 Mal großes Allah sagen. Zur Erlösung Jesu, das Golgatha, da kann der Mensch nichts beitragen. Das Ereignis ist passiert, es ist geschehen, es ist vollbracht, heißt es in der Heiligen Schrift. Und dann nützt das ganze Weinen und Plärren nicht und Jesus bemitleiden den Kreuzweg und den Kreuzgang da gehen und sagen, oh armer Jesus, du tust mir leid. Jesus sagt, beweint nicht mich, sondern beweint eure Kinder, als die Frauen dort unterwegs flenden. Beweint eure Kinder, nicht mich. Mit mir braucht ihr kein Mitleid haben. Ich habe es geschafft. Und das Einzige, der Erste, der gerettet wurde, das war der Schächer am Kreuz, der hängt dort. Und dann sagt zu Jesus, denk du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was hat Jesus gesagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Keine Religion hat einen Gott. Keine Religion. Die haben alle Geistesgedanken, tolle Gedanken. Die einen haben einen persönlichen Gott, zwar die westlich von Babylon sind und die östlich von Babylon sind. Die haben einen philosophischen Gott, einen abstrakten Gott, Gottheit oder eine Lehre. Aber niemand hat einen Gott, der den Himmel verlässt, sich für Menschen aufopfert, sich die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Und Jesus nahm die Schuld der ganzen Welt auf sich. Der Johannes der Täufer legte die Hände auf ihn, als er getauft wurde. Und er wurde zum Lamm Gottes. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Dann wird er gekreuzigt. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? In Jesus wurde Gott Mensch und war einer von uns. Weißt du, Gott wollte Mensch werden. Und der Mensch will Gott werden. Aber genau umgekehrt ist das, was Jesus wollte, seine Idee. In allen Religionen versuchen wir göttlich zu werden, geistlich zu werden. Aber hier, Gott wird Mensch und versucht Mensch bis in Detail zu werden. Was ist echtes Christentum? Das ist eine Person, keine Idee, eine Person. Jesus nimmt sich unsere an, wird einer von uns in allen Schwachheiten. Er wurde als Mensch erfunden, musste schlafen, musste essen. Hat Schmerzen gehabt. Echtes Christentum, das Jesus gepredigt hat, ist zuerst mal innere Veränderung. innere Veränderung, nicht von außen her, dass man von außen versucht, das abzulegen und das abzulegen. Nein, von innen her werde ich verändert. So wie die Franzosen. Die Deutsche bauen Autos von außen, die ganz groß, der große Stern. Und dann, aber die Franzosen bauen die Autos von innen. Äußerlich sind sie manchmal sehr hässlich. Ich habe zeitlang Citroën gefahren, ich weiß. Äußerlich sind sie also gar nicht vornehm. Aber innen drin bist du wie im Schlaraffenland. So. Und Jesus versucht uns von außen nicht zu verändern, zuerst einmal, sondern er gibt zuerst einmal, bevor er uns was nimmt und uns was sagt. Er gibt uns sein Leben. Religion versucht die Menschen immer von außen zu verbessern, von außen zu retten, von außen irgendwo hinzubringen, einen neuen sozialen Stand oder was auch immer ist, zu einer neuen Gruppe, zu einer neuen Clique. Und das ist, was Religion macht. Jesus macht genau das Gegenteil. Weißt du, in der Religion wirst du entmündigt, da werden Babys getauft, in aller Liebe. Weißt du, du kannst für dein Kind beten und segnen und das Kind segnen, aber Babys können noch nicht glauben. Oder andere beschneiden unmündige Kinder. Auch das ist nicht der Weg der Wahrheit. Der Mensch muss sich selber entscheiden, ich will oder ich will nicht. Ich will dabei sein mit Christus, ich will Christ sein, ich will mein Bestes geben mit Gottes Hilfe. Aber das kannst du nicht selber, sondern er muss dir helfen, von innen her. Beim echten Christentum übernimmt der Mensch selbst die Verantwortung dann. Er kommt zu Jesus, sagt, Herr, ich bin schuldig, vergib mir meine Sünde. Er kehrt um und ändert die Richtung seines Lebens und übernimmt Selbstverantwortung für sich. Jetzt will ich mich taufen lassen. Ich will das alles nachvollziehen. Dann kommen nachher diese ganzen Rituale und Riten, was ein Mensch machen sollte. Aber zuerst einmal muss er Gott begegnen. Muss zuerst mal was haben. Echte Christen, Jünger Jesu, die fangen an, von Jesus zu lernen. Jesus sagt, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Und jetzt fangen das Nachmachen, das Kopieren des Glaubens, des Gründers der Religion. Ich werde wie Jesus. Er ist vollkommen so, nicht weil ich muss, sondern ich möchte von mir aus. Und das ohne Zwang. Der christliche Glaube ist etwas Freiwilliges. Du musst nicht. Beim Kommunismus musst du. Im Sozialismus musst du. Im Katholizismus musst du. Im Faschismus musst du. Du musst überall. Aber im Christentum, und das, ich meine, im wahren Christentum, da wirst du nicht gezwungen. Aber du wirst. Der Heilige Geist arbeitet an dir, Gott arbeitet an dir, der macht dir die Augen auf. Und er sagt, Leute, diese Blödsinn so zu machen, jetzt möchte ich anders mich verhalten. Was ist echtes Christentum? Eine Beziehung zum Gründer der Religion, des Glaubens, eine Beziehung zu Jesus. Das ist der wahre Glaube, eine Beziehung, einfach mit ihm reden. Und wenn du gläubig wirst an Christus, dann brauchst du keine Bibel. Kannst auch ohne Bibel das ganz toll ohne Bibel sogar machen. Ich gebe dir nur ein Rezept und einen Ratschlag. Frag immer wieder, was würde Jesus tun? Dieser Jesus in dir. Was würde Jesus in dir tun? Würde lügen? Stehlen? Einen in die Pfanne hauen? Jemanden umbringen? Was würde Jesus tun? Nur die Frage. So, das ist die göttliche Religion. Immer wieder mal orientiert sich an Jesus. Was würde Jesus tun? Auch, wo würde er sich aufhalten? Ich denke nur an Jesus, als er 12-jähriger Junge war, war er im Tempel und dann sagte er zu seinen Eltern, Vati, Mutti, ich muss in dem sein, was von Gott ist. Aber er gehorchte den Eltern, denn er wusste auch, es ist so wichtig, den Eltern zu gehorchen. Die erkannte die Gebote Gottes. Dann sind die Gebote nicht, du musst. Die Gebote fangen eigentlich im Original ganz anders an. Der Mensch, der unter Gott steht, der hat keine anderen Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, der bricht nicht die Ehe, der lügt nicht, der beneidet niemand, ist auf niemand eifersüchtig. Der Mensch, der unter Gott steht. Dieser Glaube ist nichts Feststehendes. Wenn du mit Jesus gehst, ist nichts Zementiertes. Musst du jeden Tag ganz neu dich orientieren. Ist das so? Was würde Jesus heute tun? Was würde er heute essen? Nur als Beispiel für deine Gesundheit. Wir sind selbstverantwortlich für unser Leben. Für dieses irdische Leben, für dieses Fahrzeug, wo dein Körper drin ist, das bist du verantwortlich. Und der Mensch, der mit Christus lebt und Christ ist, der fragt immer wieder, was würde Jesus machen? Die Sache Gottes geht weiter. Jesus ist nicht da, aber ständig, ich frage mich, Jesus, was würdest du machen? Der hört Jesus, spürt Jesus, denke, das würde er nicht machen. Da wäre er traurig, wenn ich ihn verleugne, verrate. So, Jesus erfasst den ganzen Menschen, Seele, Geist und Leib. Und das ist mehr als nur den Verstand. Und das nur die Seele, auch den Körper erfasst er. Auch den Körper. Der Mensch gebraucht seine Füße, das Evangelium weiterzutragen. Seine Hände, um anderen Menschen zu dienen. Er erfasst den ganzen Menschen. Jesus passt also in kein religiöses System. Also, weißt du, eigentlich alle sehnen sich nach Jesus. Der war der Perfekteste von allem. Aber keiner hat Jesus als solches, es sei denn, du nimmst ihn auf in dein Leben. Jesus passt in keine Kirche. Stell mal vor, Jesus würde heute an eine Kirche klopfen. Der würde gar nicht Einlass finden unter Umständen. Der würde sagen, hör mal, was willst du? Der würde als Penner kommen unter Umständen oder wie auch immer. Der würde gar nicht so kommen. Und in der Bibel heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Überall stehen Menschen an der Spitze in den Kirchen, in den Institutionen, in den Organisationen. Immer wieder, da ist der Papst, da ist der Bischof, da ist der Pastor, da sind alle möglichen Herrschaften. Und dann in den Freikirchen, da ist es der Vorstand, da sind die Ältesten. Es geht immer um Menschen, in aller Liebe. Die geben den Ton an. Und überleg einmal, geh mal auf eine Konferenz, eine christliche Konferenz. Da wird zuerst mal gelobt, wir sind Gott dankbar, dass wir Bruder sowieso haben und was der alles schon gemacht hat und seine ganzen Leistungen, wie viele Doktortitel er hat und was für Abschlüsse in der Ausbildung er alles so hat. Das siehst du, das geht nur um den Menschen. Eigentlich, es geht nicht um Gott, es geht nur um Menschen. Das Heil, das göttliche Leben ist ein Geschenk, alles ist Gnade, was wir sind. Und in der Bibel heißt einmal, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es gibt keinen Grund, sich anders zu rühmen als und so weiter. Da gibt es kein Verdienst. Ich habe verdient, ich habe ein Recht. Und wenn jemand irgendeine Position hat im Reich Gottes, das ist Gnade. Das ist nicht sein Verdienst, dass er jetzt irgendwo eine Sache leiten darf. Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Schaut, viele Pastoren oder Fernsehevangelisten und Prediger, die scheffeln das Geld, predigen, drei Predigten, stecken 100.000 D-Mark oder Euro oder Dollar ein und dann gehen sie wieder weiter in die nächste Stadt. Umsonst habt ihr es empfangen. Das Evangelium kann man nicht verkaufen. Aber du siehst, aus dem Evangelium ist Geschäft gemacht. Schau den Vatikan an. Schau andere Heiligtümer an, was so daraus geworden ist. Ich möchte es genau wissen, was ist echtes Christentum? Ich verlasse mich nicht auf Vermutungen, und das, was mir die Leute erzählen, auf fromme Sprüche, auch nicht auf Bibelsprüche, in aller Liebe. Mögt vielleicht schockiert sein, aber ich verlasse mich nicht auf diese ganzen Phrasen. Ich will es genau wissen. Was wird da gespielt? Was passiert da? Es geht um meine Seligkeit, meine Ewigkeit. Mein irdisches Leben kann ich vermasseln, aber ich möchte meine Ewigkeit nicht vermasseln. Das Leben nach dem Tod. Ich will genau wissen, ist das wahr, ist das echt? Und ich habe Anspruch. Ich habe Anspruch zu wissen, ist das die Wahrheit? Und ich will genau wissen, ich will nicht nochmals irgendwann betrogen werden. Ich konnte nichts dafür, dass ich zur Welt gekommen bin, dass ich dort und dort geboren bin, dass ich Mann oder Frau geworden bin. Kann ich dafür? So, aber jetzt kann ich mich entscheiden, was will ich sein? Wo will ich hingehen? Was will ich tun? Und ich will nicht nochmals in die Irre geführt werden. Was ist echtes Christentum? Kann ich mit dem Gott, an dem die Leute sagen, an dem musst du glauben, an Jesus Christus, kann ich ihm vertrauen? Und da fängt es schon an. Ist Gott ein Hörer der Gebete? Ich kann meditieren und ich kann, was weiß ich, alles tun. Ich kann vor irgendeiner Figur stehen, ich kann ihn beten. Aber hört Gott mein Gebet? Habe ich Erhörung, Gebetserhörung in meinem Leben? Weiß ich, Gott hat mein Gebet erhört, auch wenn es nur kleine Gebete sind. Aus den kleinen Gebeten, die viele Gebete, wenn die sich summieren und so weiter. Für mich ist ein Beweis, dass es Gott gibt, dass er Gebete hört. Zum Dr. Billy Graham, dem amerikanischen Evangelisten, kam mal eine Frau und sagte, wissen Sie, Gott ist tot. Habe ich gesagt, wie bitte? Aber dann sagte Dr. Billy Graham, heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Wie kann er tot sein? Weißt du, und das ist der beste Beweis. Der schlagende Beweis ist, ich habe mit Gott geredet. Habe ihm mein Herz ausgeschüttet, hat mich verstanden, hat mich nicht hängen lassen, hat mich gefördert, hat mich beschenkt, was weiß ich alles. Gebetserhörung, persönliche Dinge für mich persönlich, hat mich geführt, hat mich bewahrt. So, und das ist nämlich, wie sich das alles dann zusammenbildet, mein christlicher Glaube. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht im Psalm einmal, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Weißt du, Gott hat mir geholfen und dann fange ich dann anderen Leuten zu dienen und Nettes zu tun und so weiter. Und dann weiß ich, was für ein Segen es ist, wenn ich anderen Leuten Gutes tue. Echtes Christentum, weiter, ist eine Sache der Liebe. Echtes Christentum ist eine Sache der Liebe, eine Sache des Herzens. So, es ist so wichtig, dass ich prüfe, ist das wirklich die Wahrheit? Es ist eine Sache der Gottesbeziehung. Der Glaube an Jesus Christus beansprucht Ausschließlichkeit. Jesus ist einmalig. Ist das wirklich wahr oder reden wir uns das ein? Und wir können uns sehr viel einreden, liebe Leute. Jesus ist beispiellos und einzigartig. Ist Mensch geworden, wurde menschlich als Gott. Hat menschlich gedient. Aus Liebe hat er gedient den Menschen. Und in Jesus wurde der Mensch, Gott Mensch, greifbar, erfahrbar, erfassbar. In seiner Person hat er Gott in diese Welt gebracht und er hat gezeigt, so ist Gott. Wenn jemand ihn um Hilfe bittet, er hilft, er heilt. Er hat nicht gesagt, du musst zuerst mal Mitglied meiner Kirche werden. Nein, er hat sie geheilt. Tausende damit gespeist, 5000. Und er hat nur 12 Jünger gehabt. Gott beweist sich nicht nur durch seine Worte, sondern durch seine Werke. Ich habe den Beweis Gottes, finde ich, erst durch seine Werke. Zuerst mal die Schöpfung, vergessen wir es. Man kann die Schöpfung also jetzt abschreiben, wenn manche glauben nicht daran, aber die Schöpfung ist ein Teil. Zuerst mal, soll das alles durch Zufall entstanden sein? Durch einen Urknall? Und wo ist das Bindeglied zwischen Mensch und den Affen? Das Bindeglied haben sie noch nicht gefunden. Weißt du, ich kann einen Rückstrahler irgendwo finden und kann dann das Auto draus konstruieren, wie das Auto wohl gewesen sein mag. Aber das ist nur Utopie und Hirngespinst. So, die Werke. Und zwar die Werke müssen praktisch sein, heute anwendbar und greifbar. So, Jesus ist absolut und unvergleichlich, kein Zwischending. Auch, ja, wir finden keine Parallele in der Geschichte von ihm. Jesus selbst ist echtes Christentum. Also, wenn ich echtes Christentum suche, muss ich Jesus anschauen, die Evangelien angucken und sagen, das ist es. Und nicht, was die Leute daraus gemacht haben, was die Kirche daraus gemacht hat. Und das ist das, was ich erlebt habe, was die Bekehrung bei mir auslöste. Wenn du zu Buddha gegangen wärst, dann hätte Buddha zu dir gesagt, bist du der Sohn, oder hättest du zu Buddha gesagt, bist du der Sohn von Brahas, bist du der Sohn? Und der Buddha hat gesagt, mein Sohn, du bist noch immer im Tal der Illusionen. Du weißt noch nichts. Verstehst? Buddha hat es nicht behauptet, ich bin der Weg. Ich bin nur ein Weg von vielen Wegen. Er hat dieses Absolute nicht gehabt. Wenn du zum Sokrates gegangen wärst und hättest ihn gefragt, bist du der Zeus? Dann hätte er dich ausgelacht. Wenn du zu Mohammed gegangen wärst und hättest dort gesagt, Mohammed, bist du Allah? Und Mohammed hat nicht behauptet, dass er Allah ist. Er ist nur sein Prophet. Aber wenn du gesagt hättest, Mohammed, bist du Allah? Dann hätte er dir die Leiber vom Leib gerissen und dir den Kopf abgeschnitten. Das geht nicht. Weißt du, die Religionsstifter konnten es nicht sagen. Und deshalb, sie lehrten, ihre Lehren waren okay, wie man zwischenmenschlich lebt und was man macht. Bei Jesus, es ist getan. Er hat es getan. Er hat sich erbarmt der Menschen am Kreuz, sogar noch für die Mutter betet er am Kreuz. Johannes, das ist deine Mutter, und hat nicht mehr zeigen können, aber mit seinen Worten. Und das ist dein Sohn, Maria. Er spricht noch Seligkeit vom Kreuz aus. Was Jesus tat, das hat kein anderer getan. Also Jesus ist die zentrale Figur des Christentums. Und das muss sich deshalb irgendwie an Jesus anpassen. Das, was Jesus tat, hat Allah für die Menschen nicht getan. Frag ihn. Buddha nicht getan. Zeus nicht getan. Lenin, Marx oder Mao, die haben das nicht getan. Und wie viel Blut und Tränen ist geflossen, gerade durch dem, was Marx und alles in diese Welt gesetzt hat. Oder die Päpste. Das, was Jesus tat, taten die Päpste nicht. Im Gegenteil, die ganzen Kreuzzüge, Hexenprozesse. Das offizielle Christentum ist auch für mich nur eine von vielen Religionen, die nichts taugen, auf Deutsch gesagt. Es ist nur gut, sich vorzustellen, um die Leute zu kontrollieren, dem Staat zu dienen, die Waffen zu segnen, Gott mit uns. Denk mal, da wurden die Waffen gesegnet. Da werden die Waffen in England gesegnet, die Waffen in Deutschland gesegnet und jetzt schlagen sie sich aufeinander ein. Und welcher Gott ist der Stärkere? So, die Religionen, die lehren vielleicht ein gutes Leben zu führen, ein bisschen anständig zu sein, aber das bringt uns nicht in den Himmel. Anständig sein bringt uns nicht in den Himmel, gibt uns nicht diese Seligkeit. Was ist echtes Christentum? Ist es nicht regelmäßig zur Kirche gehen oder hoher moralischer Standard oder freundlich und nett zu sein, Armen zu helfen? Echtes Christentum gibt es und existiert da, wo Menschen aufrichtig Jesus nachfolgen. Aufrichtig Jesus nachfolgen, aufrichtig versuchen zu fragen, Jesus, was würdest du machen? Die sind nicht vollkommen. Ein echter Christ wird nie sagen, ich bin vollkommen. Er ist nur vollkommen. Und Jesus sagte voraus, viele würden behaupten, in der letzten Zeit, und nicht nur in der letzten Zeit, nach seinem Tod, viele würden behaupten, Christen zu sein. Hier ist Christus und da ist Christus. Sie würden Dämonen austreiben, lies mal die Bibel. Sie würden weissagen, viele würden behaupten, sie vollbringen Machttaten und die Leute verzaubern und verzaubern und werden sagen, unsere Religion ist die beste, Wunder und Zeichen. Aber Wunder und Zeichen sagen noch nicht viel. Machttaten. Und Jesus sagt, es nützt nicht. Und wahre Religion ist nicht nur Herr, Herr zu sagen und zu behaupten, Jesus nachzufolgen. Das ist nicht Christentum. Ich mag schockieren, mag einige vielleicht schockieren und du bist erstaunt und sagst, bitte. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 22 und 23, ich habe euch noch nie gekannt, diese Herr-Herr-Sager. So viele Menschen, die nur Christus bekennen und über Christus reden, aber nicht leben, wie Christus gelebt hat. Ihr seid Täter der Gesetzlosigkeit, heißt es dann. Man kann also Christ sich als Christ ausgeben und doch ein Täter der Gesetzlosigkeit sein, ein Verbrecher. Und das ist, was mich hier stutzig gemacht hat. Ich habe genau gewusst, in der Schule hat man mich eingehämmert und eingeschärft, Christentum ist Religion oder Religion ist Opium fürs Volk. Und guck mal, was die Christen alles gemacht haben, die ganzen Kreuzzüge und all das. Und das ist eine Schande für das Christentum. Das ist eine Schande, ein Verbrechen. Und deshalb ist so viel Schmach über die Christen gebracht, die glaubten, sie dienen Gott. Die erste Voraussetzung für Christentum, vom echten Christentum, ist Johannes 13, Vers 34 und 35. Jesus gab den Menschen ein neues Gebot, seinen Jüngern ein neues Gebot gebe ich euch, sagt er hier, dass ihr euch einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, dass ihr aufeinander zugeht und einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Liebe ist ein Kennzeichen. Jesus verlangt von seinen Jüngern wahre Liebe. Nicht nur, ich liebe meinen Bruder, aber meinen Feind hasse ich. Weißt du, Jesus hat gelehrt sogar die Feinde zu lieben. Und er verlangt auch von seinen Jüngern, zu allen Menschen nett und freundlich und lieb zu sein. Die Liebe ist das Gebot Gottes und Gott ist die Liebe. Der wahre Gott ist die Liebe. Und wie sieht das bei den Christen aus mit der Liebe? Man muss einfach fragen, geh mal durch die Kirchen, durch die Gemeinden. Die Christen haben Kriege im Namen Jesu geführt. Und wie viel Blut vergossen und wie viel Elend und Zerstörung angerichtet. Christen, viele Christen haben die Andersgläubige verfolgt, sie als Ketzer bezeichnet, als Hexen verbrannt und so weiter. Denn die ganzen Kreuzzüge, das tut mir so leid für die Menschen, die gelitten haben im Namen Gottes. In Offenbarung Kapitel 18, Vers 24, da heißt es, da spricht die Bibel über die Hure Babel und das ist diese abgefallene Kirche. Sie sind trunken am Blut der Märtyrer von unschuldigen Menschen. Die Kirchengeschichte ist voll von Gräuel der Christenheit. Was ist echtes Christentum? Diese Frage stelle ich in den Raum. Da ist keine Spur von der Liebe, dass wir den anderen existieren lassen. Wir müssen nicht die Meinung vom anderen übernehmen, aber der andere darf seine Meinung behalten. Nationen, die sich christlich bezeichneten, haben sich in den beiden Weltkriegen gegenseitig sich niedergemetzelt. Und du sagst ja, das war ja vor 70 Jahren. Nein, vor 1994 in Ruanda, ein Beispiel, da verübten Christen gleicher Konfession, Anglikaner, sich gegenseitig Völkermord und rotteten sich bald gegenseitig aus durch ihre Gräueltaten. Der Erzbischof Tutu schrieb, diese gehörten demselben Glauben, derselben Konfession, die meisten und fast alle waren Christen und gaben sich als Christen aus. Die haben sich gegenseitig bekämpft. Was forderte Jesus weiter? Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, und jetzt, dann seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und die Frage ist, ist die Kirche, die Christenheit, angefangen von der katholischen Kirche bis heute irgendwo eine Freikirche, Was erwartet Jesus von seinen Jüngern? Bleibt in meinem Wort. Und eines seiner Gebote war die Liebe. In ihm bleiben. Und dann lese ich weiter. Bleibt am Weinstock. Ich bin der Weinstock und ich sei die Reben. Das heißt, an den Lehren Jesu festzuhalten. Was ist echtes Christentum? Jesus lehrt, und als er in den Himmel fuhr, und lehrte sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was haben die christlichen Kirchen gemacht? Sie übernahmen Heidentum und brachten dann all das in ihre Religion, die ganzen Philosophen, Pfien und so weiter. Sie haben alles dann hineingebracht. Sie übernahmen weltliche Lehren. Sie übernahmen Machtstrukturen, wo es auch immer her. Sie übernahmen die Vorstellung der Griechen und der Römer in ihrer Kirche. Schau dir das erste Jahrhundert an, studier mal ein bisschen Kirchengeschichte. Das würde dir gar nicht so schlecht anstehen. Und sie ersetzten die Lehre Jesu durch irgendwelche andere Vorstellungen von Philosophen, von Heiden, aus der Esoterik, aus der Gnosis. Sie haben das alles vermischt. Und wenn du heute das wahre Christentum filtern möchtest, dann wirst du nur noch ein paar Krümel finden. Den Schein. Da kam die Lehre vom Fegefeuer, Marienverehrung, dann diese ganzen geistlichen Klassen zwischen Laien und Geistliche. Verstehst du, manche Omi ist geistlicher als mancher Laie, als mancher Geistliche, der sich da als Laie ausgibt. Manche einfache Menschen, die nichts studiert hat, die sind dem Himmel nahe. Und deshalb waren die ganzen Hexenprozesse auch, weil die Frauen mehr Erkenntnis hatten. Die wussten mehr von Medizin, mehr von der Heilkunde und so weiter. Und ich bin überzeugt, die waren geistlicher als manche Pfarrer, Prediger oder Priester damals. So, sie nahmen alles aus dem Heidentum als Anleihen. Und du findest die Lehren des Neuen Testamentes nicht mehr in den Kirchen. Dann haben sie Glaubensbekenntnisse aufgesetzt, Dogmen, die gar nicht so in der Bibel stehen. Die Kirchenführer haben Jesu Gebot in politische Angelegenheiten hineinbezogen und damit Macht ausgeübt über das Volk. Die Kirche wurde Staatskirche, Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist bis heute. Der Staat hat die Hand drauf und nicht mit der liebe Gott und der Heilige Geist. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Jünger für meine Sache streiten. Aber Jesus hat seine Jünger nicht geschickt in den Krieg für den Glauben. Der Herr Jesus sagt zu Petrus, steck dein Schwert in der Scheide, und hat diesem Markus das Ohr wieder angelegt. Jesus lehrte, dass sie kein Teil dieser Welt sind. Die, die an Jesus Christus glauben, die sind Bürger des Himmels, dort angeschrieben. In Johannes 15 und Johannes 17 und so weiter, da sagt Jesus, ihr seid nicht von dieser Welt. Aber die Juden haben versucht, über den Einfluss der Zeloten, versucht in der christlichen Gemeinde, ihr müsst für Israel kämpfen und so weiter. Was ist passiert? Die wurden sogar niedergemetzelt, weil sie nicht 70 nach Christus und dann Bar Kochba aufstand, weil sie nicht für Israel kämpfen, sondern sie sagen, das ist nicht unsere Sache. Wenn Gott es will, dann soll der Wille Gottes geschehen. Also, sie griffen nicht, die Christen, die Urchristen griffen nicht zu den Waffen und kämpften nicht für politische Freiheiten. Jesus und seine Apostel, die haben nirgendwo gepredigt, jetzt müsst ihr das Joch der Römer abschütteln. Nein, das Leben gestalten. Euer Leben lebt, ob jetzt ihr als Sklaven berufen seid oder irgendwo als einfache Bauern oder Krieger oder Soldaten. Und nicht, dass ihr gegen Römer jetzt einen Aufstand übt. Jesus wollte kein politisches Christentum, kein militantes Christentum. Oder er wollte auch nicht ein humanistisches Christentum. Weißt du, dass man, ihr müsst den Armen helfen. Weißt du, der Judas, der den Armen helfen wurde, wurde zum Verräter an Jesus. Und hat so viele Probleme im Volk Gottes gebracht. Was ist echtes Christentum? Nicht der Name. Du kannst alle schönen Namen haben, so wie diese Leute, die paar Leute, die ich da in Frankfurt begegnete, Heilige der letzten Tage. Du siehst sogar sonst irgendwie einen schönen Namen. In den Sendschreiben heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Was nützt der Name? Paulus hat rechtzeitig schon angekündigt, als er den Millet ist, den Ephesern, die er gerufen hat, und zeigt, was die wahre Gemeinde ist. Da wird der Abfall kommen und nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe aus eurer Mitte kommen. Apostelgeschichte 20, 29 und 30. Gräuliche Wölfe aus euren eigenen Reihen. Und das passierte auch. Als er nachher an den Titus schreibt, Titus 1, 16, auch wenn sie öffentlich erklären, Gott zu kennen, würden sie ihn jedoch verleugnen durch ihre Werke. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens. Religiös, Weihrauch, Klimbim, so vieles andere, Kerzen. Ist dies verkehrt? Ist das schön mal zwischendurch? Aber das ist nicht der Glaube. Petrus hat ebenfalls gesagt, 2. Petrus 2, 1 und 2. Also, durch unauffällige, verderbliche Sekten, die versuchen hineinzukommen und die verleugnen den Besitzer des Glaubens. Und der Besitzer des Glaubens ist Jesus Christus. Er sagt, ich habe die Schlüssel. Und den verleugnen sie. In vielen christlichen Kreisen wird Jesus direkt oder indirekt verleugnet. Man hat das Kreuz abgeschafft, das Blut Jesu, den Namen Jesus. Vielen Kirchen. Man redet CDU, CSU und was weiß ich, christliche Publizisten und was sonst alles gibt. Was ist alles christlich? Christliche Medizin. Ob Medizin christlich ist, weiß ich nicht. Medizin bleibt Medizin. Christliche Musik. Die Musik machen, die bestimmen, welche Richtung die Musik geht, ob sie christlich wird oder nicht christlich, ob da Gott gelobt und gepriesen wird oder Gott verlästert wird oder Gewalt verherrlicht wird. Wie ist das möglich? Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Weißt du, und das ist die zentrale Frage auch im Christentum. Was ist echtes Christentum? Liebst du Jesus? Und Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 33, wer immer mich vor den Menschen verleugnet, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater und vor den Engeln des Himmels. Also Jesus verleugnen. Natürlich würde der Papst Jesus nicht verleugnen. Aber er nimmt daneben Jesus noch Maria und dann die Heiligen und noch den und jenen. Da kommt noch so viel dazu, dass Jesus ganz klein kommt. Und schau doch die ganzen katholischen, Gott segne sie, aber da schau doch die ganzen Marienstatuen, da ist Jesus ein Baby und die Maria ganz groß, überall. Verstehst du, das ist nicht, dass die Maria ganz klein ist, sondern Jesus ist das Baby. Wo das auch immer herkommt, ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, aber nur als Beispiel, Jesus wird so verniedlicht, er ist dabei, das Jesuskind. Jesus wird nicht so öffentlich diskriminiert und beleidigt, nein, er wird verniedlicht. Und Jesus sagt, diese Menschen kann ich auch nicht bekennen von meinem himmlischen Vater. Und so viele Menschen finden nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, an ihren Früchten soll ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 15. Ihr Lehrer erkennt man auch an den faulen Früchten. Nur als Beispiel. Du siehst also, dass sie Jesus zwar nur als Dekoration verwenden, christliche Partei, christliche Gewerkschaft. Weißt du, aber seine Gebote werden nicht beachtet, man geht seinen Weg nicht. Man hat nicht die Art und den Charakter, den Jesus gelehrt hat, nicht übernommen. Solange die Apostel lebten, konnten sich die falschen Lehrer gar nicht so groß sich etablieren. Warum? Weil sie Schiss hatten. Weißt du, da waren ja noch Augenzeugen, die kannten Jesus. Aber daher, nachdem die tot waren und die Kirchenväter kamen, die haben dann hantiert. Sie hatten nicht die Offenbarung aus erster Hand, die nächsten späteren Generationen und bei uns schon gar nicht. Wenn wir daran denken, das Christentum ist 2000 Jahre entfernt von Christus und 5000 Kilometer weit weg. Und jetzt heißt es, wir sollen Jesus entdecken. Wie entdecke ich? Und zwar auf praktische Art und Weise. Die Apostel, die kannten Jesus, aber wir müssen Jesus ganz neu entdecken, Jesus in uns. Persönlich eine Beziehung mit ihm aufbauen, in seinem Geist, in seinen Gedanken. Weißt du, dass wir Jesus praktizieren und das versuchen auszuleben, das ist eine Aufgabe von jedem Einzelnen. Jeder Einzelne soll Christus persönlich verwirklichen, wo er steht. Und die Bibel spricht immer von einem Überrest. Ein Überrest wird selig werden. Ein Überrest. Damals in Israel, die treu waren, die sich zu Gott gehalten haben, da heißt es, und du hast deine Kleider nicht besudelt, du hast deine Wahrheit festgehalten, und weil du mein Wort beachtet hast, werde ich dir auch bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, diese globale Krise kommt. So, es gab gleich schon noch in den Tagen der Apostel eine Untergrundkirche. Und in allen Jahrhunderten gab es eine Untergrundkirche, die immer wieder existierte, ob diese Salzburger waren, die Waldenser waren, die Hugenotten waren, oder wie die Herrschaften auch alle hießen, immer wieder. Und die katholische Kirche war sehr schlau. Sobald ein geistlicher Aufbruch da war, haben sie einen Orden verpasst. Franziskaner, Benediktiner und was weiß ich, wie sie alle hießen, die ganzen Orden. Und dann ist es wieder eingeschlafen, dann ist es wieder in die Kirche integriert worden durch bestimmte Lehren und Rituale. Es gab immer wieder ein Echte und Erweckte in allen Zeiten, in allen Jahrhunderten. Es gab treue Gläubige, die sich an das Wort Gottes gehalten haben, an Jesus, und sie haben bewahrt bis zum Schluss. In Matthäus 24, Vers 14 heißt es, und das Evangelium wird gepredigt werden vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis, und alle Völker der Erde werden kommen, Menschen werden es begreifen. Gott sucht die Treuen, die Wahrhaftigen. Und wer ist der treue und kluge Knecht, der den Willen Gottes tut? Selig, sagt Jesus, ist der, der das verwirklicht, was ich gelehrt habe. Das, was ich gepredigt habe. Und die Frage ist, tun wir als Christen? Nennen wir uns, schimpfen uns als Christen, oder sind wir wirklich Jünger Jesu? Leben wir, wie Jesus gelebt hat? Der Leib des Herrn, die Gemeinde Jesu Christi, ist was Echtes, was Lebendiges, eine lebendige Beziehung in der Liebe. Eine Beziehung, dass wir zueinander halten, dass wir uns nicht von Jesus ableiten, abtreiben lassen. Dass wir in einer Gemeinde sind, wo der Heilige Geist leitet. Das wahre Christentum ist eine Gemeinde, wo der Heilige Geist zu den Menschen spricht. Wie auch immer, diese kleine Schar. Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Kleine Herde, es wird nicht die Masse sein. Schau Jesus an, er spricht vom schmalen Weg und von der engen Pforte. Es sind etliche, aber im letzten unterm Strich, das ist eine große Schar. Johannes sieht, dass da auf der Insel Patmos, also die Vision hat, eine Schar, die niemand zählen kann. Aus all den Jahrhunderten und allen Völker, Rassen und dergleichen. Diese kleine Herde, bei denen Jesus zugegen war. Und wenn ich so die Christenheit angucke, die wahre Gemeinde Jesu, diese Freikirche, nehmen wir jetzt mal Freikirchen, das sind Gemeinden, die Megachurch. Aber diese Megachurch ist nicht das Wahre, sondern weltweit, ein Gemeindewachstumsforscher hat festgestellt, die Gemeinde Jesu besteht meistens so 20 bis 28 Leute, die sich so treffen, sich versammeln und zusammen beten. Und dann gehen sie ihren Weg. Im Alltag wird Gott ausgelebt. Zu Hause, 24 Stunden. Wahre Christentum ist außerhalb von Institutionen, den ganzen Kirchenbenennungen und Konfessionen, außerhalb jeder menschlichen Kontrolle. Also wahres Christentum wird von oben kontrolliert, von Gott. Durch Gebet, durch Träume, durch Visionen, durch Gesichte, durch Führungen und Führungen Gottes. Kennzeichen einer echten Erweckung ist ein geistlicher Aufbruch, da wird vom Geist Gottes gewirkt. Plötzlich kannst du nicht mehr schlafen und sagst, ich muss die Dinge in Ordnung bringen, ich muss mich beeilen. Denn die Nacht wird kommen, haben wir gesungen. Die Zeit vergeht so schnell, so rasend. Und ich muss die Dinge in Ordnung bringen, was ich noch weiß, was mir Jesus sagt, was ich für Eingebung bekomme. In der wahren Christenheit, in der wahren Gemeinde Jesu, da geht es um den Mittelpunkt. Jesus ist die Mitte. In keinem anderen Namen ist Heil und kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können. Und da geht es um Heiligung. Heiligung ist so ein fremdes Wort, das wir heute gar nicht mehr kennen. Ich will Gott gefallen. Ich will nicht dem Papst gefallen, dem Pastor oder dem Bischof oder sonst wem oder der Gemeinde, einer Organisation. Ich will Gott gefallen. Wir sind für Gott angelegt. Wir sollen das Image Gottes tragen, den Willen Gottes tun für unser Leben. In der Gemeinde Jesu, und ich sage im wahren Christentum, geht es um Gottgefälligkeit, nicht Menschengefälligkeit. Es gibt so viele Heuchler, die versuchen, den Menschen zu gefallen. Aber wir müssen anfangen, Gott zu gefallen und zu fragen, gefällt das Gott? Was würde Jesus tun? Gefällt das Gott? Immer dann, sobald eine Akzentverschiebung sich einschleicht, irgendwo verschwindet die Vollmacht eines Christen, eines Gläubigen, zieht der Heilige Geist sich zurück. Wenn Jesus nicht mehr die Mitte ist, merkst du ganz schnell, da läuft nicht mehr das. Dann habe ich keinen Frieden, dann habe ich keine Freude, dann habe ich keine Gelassenheit, keine innere Ruhe. Ohne den Heiligen Geist und ohne diesen inneren Frieden ist alles nur Strohdreschen. Der Tod im Topf. Weißt du, da ist viel Rummel, ein wunderbares Hochgefühl, aber der geistliche Besitz fehlt, die Substanz fehlt, der Inhalt. Weißt du, man hat das Etikett, Christ, aber da ist vielleicht der Teufel drin. Es kommt nicht so sehr auf das Etikett, sondern auf die Frucht, auf das, was ist. In Judas Kapitel 12, da steht, da heißt es, sie sind Wolken, die kein Wasser geben. Diese Namenschristen, die sprechen gut, die reden gut, die singen wunderbar. Wenn Jesus fehlt, dann fehlt die Demut. Wenn Jesus fehlt, fehlt der Heilige Geist. Wenn Jesus fehlt, fehlt die Gottesoffenbarung. Wenn Jesus fehlt, fehlt es eigentlich vorn und hinten im Leben eines Christen. Der schimpft sich noch Christ. Aber du sagst, da siehst du, Mensch, der ist gar nicht Christ. Denn alles, was er dann macht, ist nur noch Wind und nur Krach und so weiter. Das ist ein Dampfkessel ohne Dampf. Da fehlt die Power, verstehst du, da fehlt die Wirklichkeit. Ohne den Heiligen Geist ist die ganze elektrische Leitung ohne Strom. Kannst du alles haben, das beste Fließband, die tollste Fabrik, aber es produziert nichts. Da ist viel Krach, viel Rauch, aber kein echtes Feuer. Was ist echtes Christentum? Und das ist die Frage, die mich beschäftigt. Was ist aus Jerusalem, aus Antiochien, aus Ephesus, aus Smyrna, aus Pergamon geworden, aus diesen wunderbaren anfänglichen Gemeinden der Urchristenheit? Sie sind nicht mehr da. Weißt du, da ist nichts mehr von der Ursprünglichkeit. Da siehst du noch Ruinen. Da waren mal Gemeinden. Aber heute ist alles Islam, Türkei, Nordafrika. Ruinen und leere Erinnerungen. Und Jesus hat ganz klipp und klar in den Sendschreiben gesagt, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht Buße tust, Umkehr heißt Richtung Änderung, wenn du nicht wieder in der ersten Liebe zurückkommst, dann will ich den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Jetzt wurde alles menschlich, alles äußerlich, nur Action. Und die erste Liebe blieb aus. Jesus ist nicht gekommen. Weißt du, und dann vegetiert man geistlich weiter. Man hat von Jesus geredet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Gemeinde in Ephesus, dass sie nicht von Jesus gesprochen haben. Die haben das Glaubensbekenntnis runtergeleiert. Sie waren religiös, aber Jesus war nicht dabei. Sie haben nicht mehr die Fülle gehabt. Echtes Christentum ist die Fülle Christi. Voll von Gott sein. Von Gott erfüllt zu sein, von Gott ergriffen zu sein, von Gott begeistert zu sein. Sie hatten eine Organisation, tolle Organisation. Alles war geordnet, diszipliniert. Da saßen die Frauen, dort saßen die Männer. Da gab es einen Kinderstundenraum, verstehst du? Wurde alles geordnet. Wunderbar. 2000 Jahre, den Namen Jesu, verstehst du, wir haben bis heute. Jesus existiert. Weihnachten, alle Jahre wieder. Natürlich wird es bei uns wahrscheinlich demnächst Winterfest heißen. Aber Weihnachten, Christ und das Christentum, wahres Christentum, es sind große Unterschiede. Das kirchliche, religiöse Leben, das Papsttum und so weiter, hat so viel Schmutz über das Christentum gebracht. Deshalb, ich distanziere manchmal, ich weiß gar nicht, wie soll ich mich da hinwenden. Wiedergeborener, Gläubiger, wie auch immer. Was ist das wahre Christentum? In der Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, eine harte Sache, das ist die Bibel vor 2000 Jahren. Da heißt es, der Johannes hörte eine andere Stimme vom Himmel und sprach, geht hinaus, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt und nicht teilhaftig werdet an den Sünden und an ihren Plagen. Wenn wir mit Sachen zusammen uns abgeben und sagen, ich bin Christ, bin katholisch, bin evangelisch, oder was weiß ich, wenn der Martin Luther heute auferstehen würde, lass ihn ruhen, lieber. Verstehst du, wenn der Martin Luther heute auferstehen würde, der würde aus der Kirche sofort austreten, denn seine Kirche ist nicht mehr das, was die war. Denn er hat ja gepredigt, lass das Wort stehen. Und wir sind allein aus Gnaden gerecht und was weiß ich, was seine Botschaft. Er würde sagen, das ist nicht mehr meine Kirche, die ich gegründet habe. Nur als Beispiel. An so vielen Kirchen klebt so viel Blut an den Händen. Nicht nur die katholische, auch die evangelische. Denk an die ganzen Wiedertäufer. Martin Luther hat sogar befohlen, sie zu ertränken. Da wurde so viel Herzeleid durch die Christenheit an andere Christen verübt, die nicht so ihr Bruder waren. Da sind Menschen zerbrochen. Auch jetzt im freikirchlichen Raum. Wie viel Streit und Spannung und Spaltung gibt es im freikirchlichen Raum? Verstehst? Warum gibt es so viele Sekten? Weil jeder glaubt, er hat die Wahrheit gefunden. So. Und die Kinder leiden. Wir haben den Hitchcock hier vor kurzem gehabt. Und das ist interessant, seine Geschichte. Sein Vater war Pastor, aber der hat gesagt, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich gesehen habe, wie sie meinen Vater als Pastor behandelten. Als den letzten Dreck. Der hat anderen Menschen gedient. Die haben ihn kritisiert und verleumdet und Übles über ihn geredet. Und als er das gesehen hat, habe ich gesagt, bitte mit diesem Christentum, mit diesen Christen, mit diesen Gemeinden, mit den frommen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und wir wundern uns manchmal, warum viele Menschen mit Gott nichts zu tun haben. Vor allem Kinder aus gläubigen Elternhäusern, die sehen, wie Christen sich benehmen, die sagen, nee, diese Religion in dieser Kirche will ich nicht haben. Ich werde nie vergessen, den Pastor, den ich abgelöst habe in Stuttgart. Weißt du, seine Familie, der hat 5 Kinder gehabt. Keiner dieser Kinder ging in die Gemeinde, die der Pastor mal geleitet hat. Die wohnen aber alle nur ein paar hundert Meter weg von der Gemeinde. Dann habe ich mal einer dieser Söhne besucht und mal so ins Gespräch mit ihm hineingekommen. Und dann sagt er, weißt du, Bruder Matudis, wir glauben an Gott, wir lieben Gott und wir bleiben bei Gott. Aber was wir erlebt haben, wie sie unseren Vater behandelt haben, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben, möchten wir nichts zu tun haben. Und die haben recht. Und deshalb ist unsere Aufgabe, sich anständig zu benehmen als Christen. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Und wenn wir uns blöd benehmen, schlecht benehmen, dann sagen unsere Kinder, sagen dann, ja, die nächsten Angehörigen, mit diesem Herrgott, bitte verschont uns. Und die haben recht. Und die haben recht. Meine Bibel sagt, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, und zwar richtig, von Herzen glaubst, und Glauben ist nicht nur mit dem Kopf was wahr, was zu akzeptieren und sagen, das ist richtig, was sie sagen. Nein, Glauben heißt auszuleben, zu praktizieren. Dann wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Und zwar ganz schnell. Und deshalb, warum manche Häuser nicht gerettet werden. Und die sind ja fromm. Aber die werden nicht gerettet, weil das Leben der Christen nicht gestimmt hat. Ich werde selber, als wir dann Christen wurden, meine ganze Familie ist gläubig an Jesus Christus. Meine private Familie. Also mein Vater, als wir Christen wurden, da wurde angefangen Tischgebet. Die Kinder standen so am Tisch, sie haben gesagt, nein, wir beten nicht. Aber mein Vater hat dann, ob sie beten oder nicht, hat gesagt, wir sind keine Schweine, aber ich möchte wenigstens beten. Lass mich beten. Hat er gebetet. Das ging eine ganze Weile gut, bis dann später dann der eine die Hände faltete, der andere die Hände faltete und so nach und nach haben dann alle die Hände gefaltet. Und das Schöne dabei war, dass sie alle ihr Herz dem Herrn Jesus gegeben haben und heute noch irgendwo Gott folgen und Gott dienen. Mit ihren Familien haben gläubige Schwiegerkinder und Schwiegersöhne bekommen oder ja, und Gott dienen. Aber wir müssen vorleben. Christentum wird vorgelebt. Echtes Christentum wird vorgelebt. Knallhart. In der Bibel heißt es, wir sollen niemand Ärgernisse geben, keinen Anstoß. Das wäre Gottes schade zu viel. Und so viele unschuldige Seelen werden in den Tod gerissen. Gott lässt sie nicht verloren, glaub mir das. Aber die werden nicht in der Gemeinde kommen, in der sie so viel Herzleid erfahren haben. Denk an Hitchcock in seinem Buch, das ist schwarz auf weiß, habe ich auf dem Cover erst gelesen. In Malachi Kapitel 2, Vers 13, da sagt Gott, und ich bin gleich fertig, weiter tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, aber ich mag euer Opfer nicht und es ist mir gar nicht angenehm, denn ihr habt euch versündigt an den Witwen und Waisen. Weißt du, ihr Gebet ist schneller zum Himmel gekommen, als ihr Geschrei, ihr Gestöhne, das Gebet der Witwen und Waisen. Und ihr kommt da und wir wundern uns manchmal, warum Gott unser Gebet nicht hört. Da ist so viel Leid und Elend, Blut klebt an den Händen, auch von scheinbar sehr gläubigen, netten, freundlichen Menschen. Gottes Wort sagt, zieht nicht am fremden Joch, geht aus von ihnen, mein Volk. Sonst stehen wir in der Gefahr, wie Jesus hier in der Offenbarung 18, Vers 4 sagt, und ich werde die Plagen, so weiter, die Strafgerichte an euch vollstrecken, weil ihr das nicht tut. Weißt du, man ist Heuchler und Jesus hat so viel gegen Heuchelei gepredigt. Gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wehe, 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 sagt er. Echtes Christentum ist Jesus, seine Person in der Mitte, auf ihn hören, von ihm lernen, Gutes tun, so gut wir können und nicht nur braves Leben. Nein, das, was wir können, wir müssen nicht uns anstrengen und überfordern. Von einer Frau in der Bibel heißt es, sie tat, was sie konnte. Echtes Christentum ist treu bleiben bei Jesus am Weinstock. Deshalb, ein Christ ist darum nicht jeder, der in der Garage steht. So, oder so wie Alp Schweizer sagte. Nein, der in der Kirche geht oder sich dann irgendwie schimpft. Rituale und gute Taten machen uns noch nicht so einen guten Christen. Die Beziehung zu ihm, die Beziehung zu ihm, ein Leben mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm, im einfach Christ sein, nicht ein Heiliger. Die Heiligen werden wir erst drüben sein und es wird sich herausstellen, wer ein Heiliger ist und nicht. Erst wenn wir das Ziel erreicht haben. Im wahren Christentum geht es um ein geheiligtes Leben, den Namen Gottes zu heiligen, dass es nicht Schande und Schmach auf Jesus gebracht wird. So wie die Kreuzzüge oder die Hexenprozesse. Wir werden nicht Christen und gerettet durch gute Werke, sondern durch das Opfer Jesu Christi. Nur das. Und unsere Errettung, ihr Lieben, ist ein Geschenk. Das musst du annehmen und du darfst dich freuen. Es ist nicht, dass du es verdient hast. Ein wahrer Christ überhebt sich nicht über andere und sagt, ich bin besser wie der andere. Weißt du, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Lump hier. Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, damit sich niemand rühmen kann. Das, was ich bin und was du bist, das ist alles Gnade. Ein Geschenk des Himmels, haben wir nicht verdient. Titus 3, Vers 5 heißt es, denn er hat uns errettet, nicht etwa, weil wir so gut gehandelt hätten, nein, oder dass wir so getan haben, wie es recht ist vor ihm, sondern einzig und allein, weil Gott Erbarmen mit uns hatte. Und das ist, du bist ein wahrer Christ, nicht weil die Eltern christlich waren. Und ich habe meine Kinder nicht gezwungen, Christ zu werden. Sie sind alles von sich aus geworden. Ich habe nicht gesagt, jetzt Kinder, jetzt müsst ihr euch taufen lassen und was weiß ich alles. Wir taufen ja Erwachsene. Und habe nicht gezwungen, die kamen dann, Papa, dürfte ich schon getauft werden? Ich möchte getauft werden. Ich habe den Eindruck, ich sollte getauft werden. Oder ich sollte Christ werden. Und die leben Jesus dann aus. Es ist Gnade und Gottes Erbarmen. Wir sind gerettet durch Gnade ohne Verdienst. Was ist echtes Christentum? Gut, dass du fragst. Es sind nicht Gemeinde, sind nicht Kirchengebäude, nicht irgendwelche Ämter, sind nicht irgendwelche Dienste. Christen, die putzen nicht die Kirche und was weiß ich und sind Fußabstreifer von jedermann, Hinz und Kunst. Nein, Christen sind mehr als nur Vereinsmeierei, Finanzverwaltung und Gemütlichkeit, Sozialarbeit, tolle Musik und Anbetung oder Mission oder Evangelisation. Haben wir nicht in deinem Namen das und das getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, was wollt ihr von mir? Diese ganzen Herr sagen, es ist eine Beziehung. Christentum ist eine Beziehung mit Jesus. Was würde Jesus tun? Viele, die sich Christen nennen, haben keine blasse Ahnung, was wahres Christentum ist. Die denken, in einer Gemeinde sitzen. Nee. Es gibt so viele Christen ohne Christus. Echtes Christentum ist keine Religion, sondern eine Person. Nochmals zusammenfassend, ganz kurz. Weißt du, alle Religionen gründen sich unausweichlich auf Lehren, anstatt auf den Gründer. Auf Lehren. Auf die Taten des Gründers, was der Gründer getan hat. Jesus hat sein Leben hingegeben. Niemand hat mir mein Leben gefordert. Und so weiter. Nein, er hat es freiwillig von sich aus getan. Mit seinem Leben hat er den Tod überwunden. Alle anderen Religionen der Erde sind eigentlich nur Religion, ohne Erlösung vom Toten und ohne Erlösung durch Taten, sondern nur Denken, Glaube, nimm's an. Jesus hat uns erlöst und jetzt übernehme ich Jesus in meinem Leben. Jede Religion stellt eine gewisse Reihe von religiösen Riten, Geboten, Verboten, ethischen Prinzipien auf und so weiter, die man befolgen muss. Wenn du zu Jesus kommst, bitte halt dich fest, du musst nichts tun. Du musst nur Danke sagen und dann warten, was er an dir tut, was er dir sagt, das tut. Nicht, was die Maria sagt, damals in Kana, sondern was er euch sagt. Nur dann kannst du erlöst werden. Zu Jesus darfst du kommen, so wie du bist. Da musst du nicht zuerst einen Katechismus auswendig lernen oder Vater unser oder sonst noch was. Du wirst begnadigt. Gott sei mir Sünder gnädig, hat der eine gesagt. Oder denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Du wirst gerecht gemacht. Du wirst geheiligt von Gott. Er gibt dir den Heiligen Geist. Plötzlich wird dein Horizont gesprengt. Durch ihn wirst du plötzlich ein anderes Wesen, eine neue Natur zu anderen Dingen befähigt. Du wunderst dich und sagst, das weiß ich gar nicht jetzt. Vorher musste ich das so und so tun, da war ich abhängig, süchtig oder was auch immer ist. Jetzt brauche ich diese Dinge nicht mehr. Er ist der Weg und die Wahrheit. Und in keinem anderen Namen des Heils steht in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, durch den die Menschen selig werden können. Nur er. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. Ganz einfach. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, in Europa wird das Christentum abgeschafft, noch ehe es man richtig entdeckt hat. Und Leute, haltet euch fest. Haltet euch fest. Durch die vielen Moslems, die jetzt kommen, massenweise, die kommen massenweise, erst kommen nur Männer, aber dann bringen sie ihre Frauen mit. Das sind sogar welche, die noch nicht einmal verheiratet sind. Die werden runtergehen und heiraten und werden Kinder mitbringen. Und ich sage euch, in zweiter, dritter Generation ist Christentum hier eine Minderheit. Ist gar nicht so schlimm. Ich will euch nicht Panik machen. Ich will nur eines sagen. Wir sind herausgefordert, Christus auszuleben. Echt zu sein. Die beten. Geh zu meinem Nachbar rüber. wenn es Gebetszeit ist, der liegt auf seine Knie mitten in der Werkstatt und so weiter und betet. Und wo sind die Christen, die beten? Weißt du, ich möchte sagen, wir müssen aufwachen, bevor wir weg sind. Und bevor das Christentum ausgerottet ist, jetzt geht schon nur noch ein kleiner Prozentsatz in die Kirche und glaubt an Gott und sind in der Kirche und so weiter. Keiner lässt sich kaum mehr richtig kirchlich trauen, christlich trauen. Das ist ein Beispiel. Wir müssen der Welt zeigen, nur gelebtes Christentum ist die Herausforderung, dass die Welt sehen möchte. Und für dich persönlich musst du erstmal selbst überzeugt sein, bevor du andere überzeugst und den anderen was vormachst. Wir müssen selbst von Gott erfüllt sein. Wir müssen selbst Jesus getroffen haben. Wir müssen selbst mit Jesus gesprochen haben. Uns muss selbst Jesus geholfen haben. Uns muss er selbst gerettet haben. Zuerst mal müssen wir wissen, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Er hat mich geheilt, auch wenn es nur Zahnschmerzen sind. Oder Rückenschmerzen oder sonst was. Wir müssen selbst herausfinden und feststellen, er ist mein bester Freund. Morgens, abends, mittags, ich darf immer mit ihm reden. Sonst machen uns die Moslems was vor und eines Tages bist du ein Moslem. Verstehst? Und musst dich ihnen unterwerfen. Ob du willst oder nicht, da wirst du nicht gefragt. Wir werden überstimmt. Denn dann werden unsere Mitmenschen, wenn wir richtig leben, Gott erlebt haben, herausgefordert sind, dann werden die Menschen fragen, ja sag mal, wie machst du, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast? Wie machst du, wenn du krank bist? Wie machst du, wenn du es nicht mehr weißt? Wie machst du das? Und dann kannst du erzählen, die ersten Christen, sie haben nicht geprägt, so wie jetzt ich das hier heute Nachmittag mache. Nein, sie plauderten überall an der Snackbar um die Ecke. Sie erzählten und sie plauderten von Jesus. Hast du schon gehört? Du, dass jemand, ja, das und das passiert und der hat das und das erlebt. Und sie haben vorgelebt. Sie haben Leute aufgenommen. Sie haben Leute betreut. Sie haben Beispiel gegeben. Christ ist anders. Christ ist so wie Christus. Der gibt sogar dem Judas den Kuss, seinem Verräter. Das ist Jesus. Das ist Christentum. Wir müssen hier mal umdenken. Die Christen wurden aus den Jüngern in Antiochien wurden als Christen genannt, weil sie so kleine Miniaturchristusse waren. Sie lebten wie Christus, dachten wie Christus, redeten wie Christus. Ja, handelten wie Christus, gaben wie Christus. Ihr Leben war von Jesus geprägt. Große Herausforderung. Und das ist, was wir brauchen. Früher, noch bevor der Christentum so Larifari-Geschichte wurde, oder wo es sich weiß und kennt, und so weiter, da haben Leute oft gesagt, du, was macht ihr, wie geht's, wie macht ihr das, wie funktioniert das? In der Untergrundkirche in Russland, die Christen haben vorgelebt den Atheisten, was Christentum ist, und die haben nicht viel geredet, durften auch gar nicht viel reden, aber sie haben vorgelebt. Und Geschwister, das ist, meine Freunde, das ist, was Gott will, dass wir vorleben und ein Beispiel geben. Und Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, als er die Füße wusch für seine Jünger. Auch dem Judas hat er die Füße gewaschen. Auch dem Petrus hat er die Füße gewaschen. Nicht nur den Netten und Lieben und Süßen. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus geschickt hast. Und wir können uns über Jesus, an Jesus orientieren. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch ihn. Vater, ich danke dir, dass wir diese Tür haben, diesen Jesus kennen und dass wir uns nicht an Kirchen oder was sonst auch immer orientieren müssen. Nein, wir dürfen uns an Jesus orientieren. Und Herr, vergib, wenn Menschen sich noch irgendwo an Menschen orientieren, an Äußerlichkeiten orientieren, alles vergeht. Aber du bist derjenige, der bleibt in alle Ewigkeit. Und ich preise deinen Namen, Herr. Und es gab immer wieder Menschen, die sich nicht geniert haben, Christ zu sein, sich als Christen zu bezeichnen, aber auch als Christen zu leben. Ich danke dir, Herr Jesus, und ich segne alle, die sich bemühen und bemühen wollen, so sein wie Jesus. Danke, Herr. Segne jetzt dieses Auseinandergehen, behüte jeden Einzelnen, Herr Jesus, und gib uns viel Kraft und Gnade, Christ zu sein, ein Jünger Jesus zu sein und das auszuleben, was du uns befohlen hast. Und dann werden wir wieder Wunder und Zeichen, Gottes Hilfe und Führung erfahren und erleben. Danke, dass du das tust. Amen.